Zweiten Beitrag macht Andreas, Andreas Seifert. Andreas kann man so vielleicht ein bisschen als den Rüstungsindustrieexperten der IMI bezeichnen. Hat unter anderem jenen sehr lesenswerten Rüstungsatlas Baden-Württemberg vor einigen Jahren rausgebracht, der inzwischen auch in der Aktualisierung nochmal vorliegt, auch vorne beim Büchertisch zu finden. Beschäftigt sich auch schon seit Jahren mit der Idee, so einen Rüstungsatlas sozusagen zu verbreitern, deutschlandweit hinzukriegen, was ein ambitioniertes Projekt ist, was wir vielleicht irgendwann auch in Jahren mal realisiert kriegen, und ist damit, glaube ich, auch bestens buchstäblich gerüstet, um uns da ein bisschen was über die aktuellen Tendenzen im Rüstungsmarkt zu kredenzen. Hallo Andreas.
Ja, schönen guten Tag. Gleich um da anzuschließen, weil sozusagen dieser Rüstungsatlas, da fragen immer viele Leute nach, ist es tatsächlich so, dass ich das mit einem Programmierer zusammen mache und wir, obwohl das Ding noch nicht einmal online ist, es schon eine ganze Reihe Hacker-Attacken da drauf gegeben hat. Also wir sind da sehr, man bewegt sich da auf dünnem Eis, so kann man das mal sagen. Tobias hat eben schon ein paar Sachen gesagt und ich finde, da kann man ganz gut anknüpfen, auch wenn ich einige Einschätzungen tatsächlich so, sagen wir mal, aus Industriesicht gar nicht so teilen würde. Da komme ich gleich mal von. Man hat in der Bundeswehr einen sehr hohen oder hat inzwischen einen sehr hohen investiven Bereich. Der Haushalt steigt immer wahnsinnig an. Das sind im nächsten Jahr, sollen das, wenn man Material und eben diese investive Sachen zusammenrechnet, knapp 15,52 Milliarden Euro, die da verbraten werden. Das ist eine wunderbare Zahl. Ich habe so viel nicht auf dem Konto. Das ist tatsächlich auch mehr als der gesamte Haushalt, den das Bundesland Schleswig-Holstein hat. Mit anderen Worten, man kann da eine ganze Menge für reißen. Man kann da schon ein paar hundert Schulen für hinstellen, man kann da schon eine ganze Universität mit betreiben, aber man kann es auch für Material ausgeben. Und immer wenn man solche Summen hört, fragt man sich, wer kriegt das eigentlich? Eine Antwort hat Tobias eben schon gegeben. Es gibt eine ganze Reihe von Verlusten dabei, die schlicht und ergreifend für Leute draufgehen, die diese Projekte betreuen. Das heißt, diese Beraterverträge sind auch wirklich kein kleiner Posten mehr, sondern das geht in Hunderte von Millionen Euro, die dafür ausgegeben werden, dass Leute tatsächlich nur eigentlich dafür angestellt wurden, übrigens mit dem Verweis, Ursula von der Leyen hat die ja eingeführt oder ihre Staatssekretärin hat die ja geführt, mit dem Verweis darauf, die Beschaffung ist so ineffektiv und wir, um das richtig zu gestalten, müssen wir uns externe Beratung holen. Das kann man nicht in-house machen. Ne? Diese Materialschlacht, ich sage es einfach nochmal, kumuliert immer in der öffentlichen Debatte darin zu sagen, wer kriegt das Geld denn eigentlich? Ne? Wofür wird es denn ausgegeben? Und dann werden immer diese großen Rüstungsprogramme genannt. Ich will da mal einen ganz anderen Ansatz versuchen, zumal, wenn man das hört, ich weiß, jetzt vorhin hat Tobias die Summe genannt, die für den Eurofighter oder den NH90 ausgegeben wird. Ich glaube, das hat jetzt schon keiner mehr behalten von euch. Das kann man auch nachlesen. Das wäre sozusagen auch etwas, was man auch wirklich nachlesen muss. Ne? Ich will mal an einer ganz anderen Stelle anfangen, und zwar damit, wo das Handelsblatt gerade ansetzt. Das Handelsblatt als eine durchaus industriefreundliche Postille setzt sich hin und sagt, wir brauchen von der Bundesregierung nicht nur Ausgaben, sondern wir brauchen eigentlich eine industriepolitische Strukturierung. Wir müssen uns im Rüstungsmarkt, und deswegen heißt das Ding auch so, tatsächlich Rüstungsmarkt in Bewegung, mal überlegen, ob eigentlich die richtigen Firmen das Geld kriegen. Wir geben 15,52 Milliarden Euro für Material aus und wo bleibt das eigentlich? Das Handelsblatt setzt sich hin und sagt, naja, wenn wir uns dann mal die Top 10 der europäischen oder der weltweiten Rüstungsunternehmen angucken, dann ist außer Airbus als transeuropäisches Unternehmen kein deutsches mehr dabei. Unter den ersten 100 sind es gerade mal 5 Stück. Das heißt sozusagen, eigentlich bei so viel Geld müsste doch auch ein besseres Ranking dabei rauskommen. Ne? Man fragt sich so hin, wohin wandert dieses Geld? Das verteilt sich auf unglaublich viele Töpfe und es ist tatsächlich ein bisschen fehlgeleitet, wenn man immer nur auf die großen Projekte guckt. Und das ist auch das, womit ich so ein bisschen ansetzen möchte, auch mal zu hinterfragen, worum es geht. Einer der großen Projekte oder vielmehr einer der großen Fusionen, die jetzt auch ansteht, und das ist das, was sozusagen auch in der Presse gerade beobachtet wird, ist einen neuen Panzerbauer. Der ist hier schön aufgeführt. Dazu sagt auch nachher heute Abend wird Marius ja auf einzelne Projekte dann nochmal konkreter eingehen. Deswegen kann ich mir einfach mal so die Industrieseite davon schnappen. Man nimmt sich vor, in Europa den Rüstungsmarkt und das heißt die Industrieseite neu zu strukturieren. Einer der großen Vorschläge ist es, oder war es ja schon letztes Jahr, hat Krauss-Maffei-Wegmann eine hübsche kleine Kooperation mit Nexter, das heißt dem französischen Pendant als Panzerbauer, sich vorgenommen. Und das existiert zwar auf dem Papier, ist übrigens auch in den Niederlanden, genauso wie Airbus angesiedelt, als transeuropäisches Produkt inzwischen irgendwo, aber es ist nicht viel seither passiert, das, oder zu wenig. Findet jetzt auch die Bundesregierung, beziehungsweise findet auch Ursula von der Leyen und ihre französische Amtskollegin, und sie fangen an, diesen Bereich neu zu strukturieren. Sie setzen sich hin und sagen, welche Firmen sollen es denn werden? Wen hätten wir denn gerne? Und da ist man heute zwar auf einem europäischen Level, aber man hat immer noch seine nationalen Befindlichkeiten. Deutschland und Frankreich haben sich vorgenommen, es im Prinzip aufzumischen, von ihrer Seite aus. Und zwar dadurch, dass sie sagen, die Firma soll mit der Firma zusammen das entwickeln. Dann hat jeder seinen Posten dabei. Airbus ist, wird dann immer genannt, letztendlich als eher eine, ja, doch schon eher deutsche Firma vielleicht. Keine Ahnung. Airbus wird in den gesamten Beschaffungsprojekten des Bundes sehr stark mit in Vordergrund gezogen. Tobias hat eben auch das Beispiel der Drohnen genannt. Da gibt es heute Abend auch noch mit der zukünftigen Systemverbund von fliegenden Drohnen oder fliegende Kampfsysteme sicherlich noch mehr zu sagen. Aber tatsächlich neben Krauss-Maffei-Wegmann bzw. Nexter, die jetzt zusammengegangen sind, soll jetzt noch Rheinmetall in dieses Konsortium hergestellt werden und damit einer der größten Panzerbauer der Welt entstehen, der am besten den europäischen Markt insgesamt versorgen kann. Und natürlich auch dann entsprechend viel Geld, denn Panzer, Hardware für den Krieg sind wieder in, kriegen die dann. Für den Luftwaffenbereich oder für all das, was fliegend ist, inklusive Drohnen, man denkt nicht nur einfach mehr in einem Kampfflugzeug, sondern man sagt, wir müssen das als Betankungsflugzeug mitdenken, wir müssen den Transport mitdenken, wir müssen sozusagen auch die Drohnen mitdenken, nimmt man sich vor, wieder einen deutsch-französischen Bereich zu bilden mit Airbus und Dassault, das sind sozusagen diejenigen, die gerade im Spiel sind dafür, eben diese Systeme zu entwickeln. Da versuchen sich jetzt auch noch die Spanier noch mit reinzudrängen, um nicht abgehängt zu werden. Aber letztendlich versucht man sozusagen mit industriepolitischen Maßnahmen, indem man jetzt schon festlegt, wer ein Projekt, was noch gar nicht ausgeschrieben ist, also was es eigentlich noch bisher nur in den Gedanken gibt, schon jetzt festzulegen, wer wird es denn eigentlich kriegen, um festzuhalten, worum es geht. Das TÜV, Kürzel TKMS, ich weiß nicht, ob das allen was sagt, das ist ThyssenKrupp Marine Systems, ist sozusagen einer der großen Rüstungskonzerne auch noch in der Welt, weil sie einfach Produkte haben, die unglaublich teuer sind. Wir hatten schon die Korvetten schon angesprochen. Mit anderen Worten, Schiffe kosten immer viel Geld, sind als Großwaffen natürlich wunderbare Projekte, um sich auch drauf zu stürzen und mit dem Finger drauf zu zeigen, was da alles schief läuft. Auch dort denkt man darüber nach, dass es eben der französische Gegenpart, den es auch gibt, der hat irgendwie DNCS oder sowas heißt der, glaube ich, so ähnlich. Also mit anderen Worten, auch dort sagt man darüber, vielleicht kooperieren die mal miteinander. Vielleicht funktioniert das dann besser. Also auch in diesem Bereich macht man das. Und das ist etwas, was unter anderem, da kommt man wieder aufs Handelsblatt zurück, regelrecht bejubelt wird. Schluss mit diesem ganzen Gerede vorher, der Markt wird es schon regeln. Wir sollten uns, wenn wir es denn jetzt als strategisch wichtig erachten, diese gesamte Rüstung aufzustellen, auch überlegen, wer kriegt es und wo erhalten wir die nationalen Kompetenzen? Wie machen wir das? Aber das sind jetzt nur die großen Namen. Ne? Die kleinen Namen, die kennen kaum jemand. Also sozusagen, wenn man dann mal im Deutschen mal guckt, wo hatte ich sie aufgeschrieben, damit ich mal ein paar runterleiern kann. Genau, die großen Player. Ne? Da kennt man eigentlich die meisten deutschen Firmen, kennt kaum einer. Also MBDA ist auch wieder ein europäisches Konsortium, baut Lenkflugkörper, braucht man für alles Mögliche. Bauen natürlich auch die Abwehreinheiten dafür. Das heißt also nicht nur die Rakete, die vom Boden aus startet, sondern gleichzeitig das System, was das Ganze erfasst, wenn denn die Maschinen aus dem Ausland, also aus dem Osten, in Vorzugsweise irgendwie kommen. Wer erfasst die dann? bauen wir euch auch, kostet übrigens auch locker mal eine Milliarde, das Ding. Ne? Obwohl es ein billigeres Angebot woanders gäbe. Also diese Haushaltsexperten, die sich hinsetzen und sagen, aber woanders kriegen wir es billiger, übersehen ein bisschen, dass es vor allen Dingen auch bei diesen Geschichten wirklich um nationale Kompetenzen geht, dass man das auf alle Fälle haben will. Deswegen sitzt auch Airbus als Partner bei den israelischen Drohnen mit dabei, um das zu haben. Die anderen, die man auch immer nicht so richtig kennt, sind zum Beispiel unsere Schusswaffenhersteller. SIG Sauer und Heckler und Koch kennt man noch. Ne? Kennt jemand die Firma Hensoldt? Ja. Die Profis, genau. Hensoldt ist einer der großen Sensorherfertiger für die Welt. Ist auch einer derjenigen, der auch exportiert für die Welt. Die machen so kleine Sensoren und elektronische Bauteile, die hinterher in Panzern, in Korvetten und in fliegenden Ungetümen irgendwie verbaut werden und sozusagen alles besser machen. Ne? Irgendeine kleine Klitsche irgendwo auf dem Lande. Andere Firmen wie Renk oder sowas sind komplett aus dem Bild der Deutschen. MTU kennt auch nur eigentlich die Freaks, sowohl diejenigen, die sich mit Luftfahrt beschäftigen, sehen dann eben MTU in München oder eben diejenigen am Bodensee kennen MTU von ihrem Nachbarort oder Kärcher. Ich meine, Kärcher Future Tech ist zum Beispiel ein Laden, der sich auch freuen könnte. Ne? Also, aus bundesdeutscher Sicht oder auch aus politischer Sicht ist das, was man, und das ist einer der Besonderheiten, die die letzten Jahre vorhanden waren, wird fallen gelassen, nämlich zu sagen, der Markt wird es regeln. Jetzt will es die Politik tatsächlich selber regeln. Oder vielmehr nicht die Politik will es regeln, sondern die Ministerien wollen es miteinander regeln, wer denn in Zukunft eigentlich ein Player auf diesem Rüstungsmarkt sein wird. Das wird sich nochmal ganz deutlich verschieben. Und da komme ich jetzt zu einem interessanten Punkt. Deswegen ist auch die Freude zum Teil bei den Rüstungsunternehmen über diese vielen Milliarden mehr verhalten. Ich habe einen besonderen Freund, den kenne ich gar nicht. Das ist Herr Hans-Christoph Atzbodin. Der ist seines Zeichens Vorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Und der jubelt auch. Tobias hat es eben schon gesagt, wir reden nicht von Aufrüstung. Also auch der wehrt sich gegen den Begriff der Aufrüstung. Er sieht das vielmehr als eine Art von Nachrüstung vielleicht. Oder im besten Falle, ich glaube, so ist die Formulierung bei denen, so eine Art von Wiedergutmachung. Über jahreslange Kaputtsparen der Bundeswehr und Totmachen der eigentlichen Industrie. Man muss ja auch sagen, tatsächlich, die Industrie hat abgebaut. Es waren mal viel, viel mehr Menschen damit beschäftigt, in Deutschland Rüstung zusammenzuschrauben. Man hat da aber vornehmlich Hardware zusammengeschraubt. Dahin geht aber nicht die Zukunft. Das wissen auch alle. Das weiß auch Herr Atzbodin. Auch Herr Atzbodin weiß, dass also auch wenn jetzt Rheinmetall als großer oder ThyssenKrupp als Marinesystems endlich wieder mal von 26 Schiffen, die man anstrebt, die nächsten Mehrzweckkampfschiffe sind ja schon sozusagen in der Pipeline und da freuen sich auch alle drüber. Das wird auch viel Geld verschlingen. Das ist aber nicht die Zukunft der Rüstung. Die Zukunft der Rüstung liegt in den kleinen Dingen. Die Zukunft der Rüstung liegt unter anderem im gesamten Cyberbereich. Und da könnte man jetzt mal ein paar Firmen aufziehen und die würde jetzt erst recht keiner kennen. Da gibt es auch einen eigenen Branchenverband inzwischen dazu. Herr Atzbodin setzt sich aber hin, erstmal für seinen Verband, den er vertritt, und sagt, das ist wunderbar, endlich gibt es Geld. Endlich wieder gibt es Geld und Deutschland muss auch darauf achten, dass das Geld am besten in Deutschland bleibt, dass man das nicht in die Welt streut und irgendwelche anderen Sachen kauft, sondern dass man sich die Kompetenzen in Deutschland auch erhöht. Und er erwartet allerdings von der Politik, dass sie ihm die Zusicherung geben oder ganz generell die Zusicherung geben, dass es nicht ein einmaliges Strohfeuer ist. Nicht jetzt 15 Milliarden, sondern bitteschön jedes Jahr 15 Milliarden und das am besten über die nächsten 40 bis 50 Jahre. Dann wäre die Industrie auch bereit, unter Zusicherung solcher Entgegenkommen, sagen wir es mal so, langfristige Verträge so und so, auch die Kapazitäten auszubauen, die sie bisher alle abgebaut haben. Ja? Und sie haben viel abgebaut.
Das wäre ja fast Planwirtschaft, was wir ja eigentlich gar nicht wollen.
Aber militärische Beschaffung hat sehr viel mit Planwirtschaft zu tun. Tatsächlich. Also mit anderen Worten, er ist da, dieses Mehr an Geld, wenn das denn käme, dann wäre eine der Grundvoraussetzungen erstmal, sagt uns doch, dass es kommt. Eine andere Voraussetzung wäre er, fände er ganz gut, wenn auch von Behördenseite mit diesem Unsinn aufgehört wird, dass die also sozusagen die Industrie aus seiner Sicht liefert immer und die Bundeswehr auf der anderen Seite, das ist dann das Bundesamt für Ausrüstung und Informationen und Nutzung in der Bundeswehr, das sogenannte BAIN-BW, sollte auch in der Lage sein, diese Neuerungen und Innovationen, die die Industrie vorlegt, auch bitteschön zu bearbeiten. Darin, die Industrie schiebt ihren eigenen Mist, also sozusagen die Verzögerung von mehreren hundert Monaten oder was auch immer, nicht auf ihren Schrott, den sie produzieren, auf, sondern sie machen Qualitätsprodukte und die Bundeswehr ist zu blöd, es zu erkennen und nicht in der Lage, das zu machen. Und daran haben auch die vielen Berater von Frau Suda nicht viel geändert. Wobei es schon so ist, wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es so, dass sich die Verzögerungen in vielen Projekten tatsächlich haben reduzieren lassen. Eine der Besonderheiten dabei, sowas zu reduzieren, ist es zum Beispiel, problematische Projekte aus einem herauszunehmen und daraus ein eigenes Projekt zu machen, was dann aktuell ist. Also eher so eine Art Trick dahinter. Ne? Sozusagen auch die Industrie sieht das Problem bei der Bundeswehr beziehungsweise bei dem, was da ist. Und es wird immer auf dieses BAIN-BW verwiesen, weil es ist interessanterweise eine Behörde, wo ganz viel Unterbesetzung ist. Ja? Offiziell sind das 11.000 Dienstposten, ganz grob. 11.000 Dienstposten, das ist in etwa so viel, wie wir auch Marinesoldaten haben. Also eine riesige Behörde mit unglaublich vielen Menschen, die sich einzig und allein darum kümmern, irgendwelche Sachen zu beschaffen. Und weil sie sich mit vielen Dingen nicht auskennen, werden sozusagen auch sehr viele Beraterverträge geschlossen. Gerade in dem Bereich Cyber zum Beispiel laufen 2/3 sämtlicher Projekte überhaupt nicht mehr über das BAIN-BW, sondern das macht das Cyberkommando selber, weil sie festgestellt haben, das dauert uns zu lange mit denen. Eigentlich könnte man da ein paar Dienstposten einsparen. Also wer das kennt, das Bild ist natürlich von Asterix. Das ist das Haus, das verrückt macht.
Das ist das ehemalige BWB.
Das kann nicht nur ehemalig, das ist immer noch so. Genau. Also das BAIN-BW sollte endlich sozusagen mal dahin kommen, denn von den 11.813 Dienstposten, die dieses Amt hat, sind derzeit 1.829 nicht besetzt. Man hat schlicht ein Problem damit. Das wird dann auch angeführt, um zu sagen, im Sinne von nicht die Industrie macht irgendeinen Fehler, sondern das ist das Bundesamt. Denn auch das Projekt zum Beispiel MKS 180, also das neue Mehrzweckkampfschiff, sollte rein theoretisch von bis zu 70 Personen betreut werden, die innerhalb des Bundesamtes sitzen und darauf gucken, ob die einzelnen Vertragspartner, und da ist es nicht nur derjenige, der die Hülle baut, sondern ganz viele Einzelsachen über Hensoldt und Optronikgeschichten, die also auf anderen Ecken kommen. Die gesamte Elektronik ist ja ausgelagert. Das ist schon ein komplexes Teil. Darum sollen sich 70 Leute finden. Derzeit kümmern sich darum gerade mal 35, weil man hat nicht mehr Leute, die sich darum kümmern können. Also, große Verzögerung dazwischen. Wie gesagt, das BAIN-BW soll sich reformieren und diese Reformation, die Reformsachen sind alle nicht so richtig am Laufen. Ein weiteres Problem ist tatsächlich, und da kommen wir eigentlich auch zu den auch entscheidenden Fragen, denn es ist auch bei Herrn Azpudin klar, auch die Industrie weiß gar nicht, wo es hingehen soll. Sie haben ein Problem damit, nicht zu wissen, ist denn wirklich diese Hardware auf Dauer gefragt oder reicht es aus, wenn wir jetzt 40 neue Panzer haben, ist es dann gut? Wie sieht es dann in 20 Jahren aus? Brauchen wir wirklich diese Kompetenzen oder brauchen wir sie nicht? Also mit anderen Worten, wohin entwickelt sich diese Rüstung eigentlich ganz allgemein? Und deswegen jubeln in der Industrie tatsächlich nicht alle über dieses viele Geld, weil sie nicht wissen, ob sie in 10 Jahren dann noch was von haben oder nicht. Es könnte gegebenenfalls sein, dass sie auch investieren und das aber sich nicht mehr rausgemacht. Und große weitere Frage, gerade Deutschland hat auf dem Papier eine nicht schlechte Überlegung dazu, wem man eigentlich im Ausland mit Waffen beliefert. Die Industrie hätte da ganz gerne offene Schranken. Sie muss bisher über diese verschiedenen Kooperationssachen mit Frankreich oder sonst was sich Umwege schaffen oder eben meinetwegen ein Werk in den USA gründen, von dem man dann aus vielleicht da irgendwo exportieren kann, als vom deutschen Boden aus. Auch eine Frage. Ist es so, dass vielleicht, wenn das jetzt so ist, wir die Kompetenzen in Deutschland halten sollen, dürfen wir dann, wir, die Industrie, auch überall hin exportieren? Wie ist da die Entwicklung für die Zukunft zu sehen? Und dann ist noch etwas da, was mich am Anfang sehr erstaunt hat, ist, dass die Industrie auch sich überlegt, ist der Rüstungsmarkt heute noch ein innovativer Markt? Geht es da wirklich technologisch weiter oder ist das so eine Art Stillstand? Gerade in dem Bereich, was tatsächlich Panzer anbelangt, ist, ich will nicht sagen, ist ausgereizt, aber sagen wir mal, in der Hardware, in dem, was sozusagen an Material da ist, ist das Spiel nicht mehr sonderlich groß. Die Rüstungsindustrie, die über Jahrzehnte hinweg wirklich ein Innovationsbringer war, sieht das bei sich selber nicht mehr. Und interessanterweise ist es so, das findet auch innerhalb der Firmen statt. Heute sind die innovativen Firmen eben nicht mehr Airbus, nicht mehr Rheinmetall, nicht mehr irgendwie Krausmacher Wegmann, sondern die innovativen Firmen sind kleine Klitschen aus Gründungen, aus irgendwelchen Universitäten, die mit einer ganz speziellen Idee in eine Lücke vorspringen, die toll sein kann. Die muss man erstmal einkaufen. Und da ist dann die Frage, will man das? Macht man das? Wie ist da die Zukunft? Und wird es nicht endlich vielleicht auch wieder alles sozusagen doch die größere Industrie dann irgendwann mal sein? Und auch die Industrie hat Angst. Zum Teil. Gerade die kleineren Firmen haben Angst, dass wenn es jetzt darum geht, wir ordnen den Rüstungsmarkt neu, sind wir dann noch dabei oder sind wir nicht mehr dabei? Also auch das ist so, gerade so, wir haben, wer das mal sehen will, wie viel das so ungefähr sind, also ich glaube, die Deutsche Wehrtechnische Gesellschaft, immer noch das Sammelbecken der rüstungsbezogenen Firmen in Deutschland, hat ein Verzeichnis, da stehen über 700 Firmen drin. 700. Und wir kennen davon gerade mal das obere Zehntel. Das ist sozusagen was ganz anderes. Ne? Und da ist der untere Bereich, hat schon Angst und die Überlegung, gehen Sie dahin. Und einer der Bereiche, wohin denen Sie sich entwickeln, ist auch tatsächlich die Überlegung zu sagen, kriegen wir das hin? Werden wir in diesen Bereichen noch zukünftig was machen? Oder müssen wir uns vielleicht auch auf den Sicherheitsbereich stürzen, was eine ganze Reihe gemacht haben? Es gibt noch was, und damit möchte ich so ein bisschen eigentlich auch abschließen. Jetzt mal gucken, ob ich das wiederfinde. Nämlich etwas, es gab eine schöne Umfrage, die hat unter anderem die Deutsche Wehrtechnische Gesellschaft in Auftrag gegeben, bei einem guten Mann, der heißt Professor Franz Beitzinger. Professor Franz Beitzinger ist Kommunikationswissenschaftler und an der Universität der Bundeswehr in München. Und er hat eine Studie gemacht, die hat den schicken Titel Perzeption von Wehrtechnik und Rüstung in der Bundesrepublik Deutschland. Und die haben sämtliche Mitglieder vom Deutschen Wehrtechnischen Gesellschaft befragt, wie sie sich denn so einordnen, was so ihr so Gefühl ist dem Ganzen gegenüber. Und dabei kam raus, dass diese Unternehmen zu einem nicht geringen Anteil sich gar nicht mehr als Rüstungsbetriebe begreifen wollen. Dass sie eher Angst haben mit dem Stigma des Rüstungsbetriebs konfrontiert zu sein, sondern dass sie eher sagen würden, ich möchte lieber im Sicherheitsbereich sein. Und sie möchten eigentlich auch eher in diese Richtung hinzu entwickeln. Und da wird so ein bisschen nach dem Eigenbild gefragt und was so und wie so die Firmen meinen, dass die Bevölkerung über sie denkt. Und das war wunderschön, weil sie dann mehr oder weniger gedacht haben, also die Menschen mögen uns nicht. Die mögen uns nicht, ne? Naja gut, also der Herr Franz Beitzinger hat natürlich auch die Menschen befragt, also in ein paar Auswahlgesprächen, die an verschiedenen Orten stattgefunden hat, A, festgestellt, so schlecht ist das Bild der Deutschen von ihrer Rüstungsindustrie, wie sie selber glaubt, gar nicht. Wir denken immer noch, oder sehr viele denken immer noch in Deutschland, dass es eher eine positive Industrie ist, dass sie ein Innovationsbringer sein kann, von dem übrigens die Firmen selber gesagt haben, wir sind es nicht mehr. Ja? Aber von außen wird es immer noch herangetragen. Und die Deutschen, und da kommen wir jetzt zur Akzeptanz von diesen unglaublichen Milliarden, die da reingepumpt werden in der deutschen Bevölkerung, ist die Akzeptanz der Rüstungsindustrie und dass sie Geld kriegt dafür, solche Waffen zu produzieren, immer noch vergleichsweise hoch. Eine Mehrheit der Deutschen ist davon überzeugt, dass man so etwas braucht und dass es auch gerechtfertigt ist, viel Geld dafür auszugeben. Mit anderen Worten, wir sind es gewöhnt, dass das, und so irrwitzig es klingt, tatsächlich die Schrottdebatte, Also mit anderen Worten, die Bundeswehr wurde kaputt gespart, die Rüstungsunternehmen seien auch mit Schuld daran, fällt überhaupt nicht auf sie zurück, sondern einzig und allein auf das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr und auf Politiker. Die sind effektiv schuld, dass die Bundeswehr heute so dasteht. Die Bundeswehr selber, also die Soldaten so und so nicht, ne, die können ja gar nichts dafür, dass sie ihre Panzer gar nicht aufrechterhalten können. Und auch die Rüstung kann auch nichts dafür. Also die Rüstungsindustrie, der empfiehlt Ihnen allen, nicht mehr hinterm Berg zu halten mit der Rüstung. Also Tase, er ist ja Kommunikationswissenschaftler und gibt Ihnen den Tipp, geht auf die Bevölkerung zu. Redet offen darüber, was ihr macht. Redet darüber, was ihr produziert und wie ihr es produziert und stellt heraus, dass es wichtig ist für Deutschland, dass wir das machen. Ja. Mit anderen Worten, eigentlich ist die Industrie oder macht sich die Industrie gerade selber Mut, auch wieder diesen Staffelstab, den sie von der Politik in Form von 15 Milliarden Euro überreicht bekommt und wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre bereitzukommen, auch entgegenzunehmen und auch aufzugreifen. Und da muss man, und wie gesagt, wenn Sie diesem Beispiel oder von Herrn Beitzinger folgen, sollten Sie auch darüber reden. Und das wäre sozusagen mein Appell an alle, mal zu gucken, welche Rüstungsfirmen im Umkreis des eigenen Ortes so sind und diesen Dialog mal selber aufzugreifen und Ihnen deutlich zu machen, dass es nicht so ist, dass wir das toll finden. Und dass es dann damit sinnvollere Sachen machen kann, als sozusagen Waffen zu produzieren. Und ich glaube damit, genau, das wäre das noch gewesen, aber das ist eh zu klein, das sind seine Schlussfolgerungen da. Das kann man, glaube ich, nicht lesen. Also ich kann es hier auf dem Bildschirm kaum lesen. Aber da ist eben, wie gesagt, die Folge. Man soll das bitte schön machen. Und damit schließe ich dann auch. Applaus